Decentralized Finance ist auch wie Wilder West. Ich vergleiche das oft mit so einem Touristen. Ne, manche Touristen, die buchen sich eine Pauschalreise, werden mit dem Bus am Flughafen abgeholt, ins Hotel gekarrt und legen sich dann mit anderen Leuten da gerne an den Strand. Gibt aber auch Leute, die ziehen mit dem Rucksack durch den Grand Canyon und schlafen da im Wald. Und da kann es aber auch mal passieren, dass er am Bär kommt. Der Rucksacktourist, das ist Decentralized Finance. Und der Pauschaltourist, das ist einer, der die klassische Börse nutzt.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Werbung. Kurzer Break, bevor es gleich in den Podcast zurückgeht, und eine wichtige Info. Diese Folge des Kryptonerds Podcast wird dir präsentiert von Cointracking, dem führenden Krypto-Portfolio-Tracker und Steuerrechner. Mit Cointracking hast du alles im Blick. Verfolge dein Portfolio in Echtzeit, importiere Daten automatisch von über 300 Börsen und Wallets und erstelle deinen Steuerbericht für dein Land. Egal ob Coins, Token, NFTs oder DeFi. Cointracking deckt alles für dich ab. Mit über 1,8 Millionen aktiven Nutzern und über 25.000 Steuerberatern, die die Software nutzen, ist Cointracking der absolute Marktführer im Bereich Kryptosteuern. Teste Cointracking jetzt kostenlos und spare dir den Kryptosteuerstress. Starte mit bis zu 100 Trades kostenlos oder sichere dir über unseren Link 10% Rabatt auf alle Abos lebenslang. Den Link hierzu findest du wie immer in unseren Shownotes. Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich total, dass ihr diese Woche wieder bei einer neuen Folge unseres Podcasts mit dabei seid. Und wie immer probiere ich sehr, sehr spannende Gäste mit in den Podcast zu bekommen. Und ich denke, das ist mir heute auch wieder gelungen. Wir haben heute jemanden dabei, der, ich würde fast sagen, seit Stunde Null im DeFi-Space unterwegs ist. Was genau DeFi ist, wie es funktioniert, wird er uns heute im Laufe des Podcasts erzählen. Er hat sogar ein ganzes Buch über das Thema DeFi geschrieben, um gerade Beginnern und Leuten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, dieses Riesenthemengebiet mal auf wenigen Seiten runterzubrechen, ganz praktikabel. Und wie er da hingekommen ist und was er aktuell macht, das erzählt er uns heute exklusiv im Podcast. Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Lieber Marcel Uhlmann, hallo und herzlich willkommen.
Vielen Dank, lieber Erik, und auch von mir hallo an die Runde, liebe Krypto-Nerds. Krypto-Nerds, das passt zu mir wirklich wie die Faust aufs Auge.
Ja, ich probiere immer auch OGs einzuladen, also Leute, die schon sehr, sehr lange im Space dabei sind. Und wir hatten letztes Jahr tatsächlich auch jemanden dabei, das war der Christoph Jentsch, ja, den du auch sehr, sehr gut kennst. Und ich meine, ihr kommt sogar aus der gleichen Region, ne? Wenn ich mich nicht täusche.
Wir haben auf jeden Fall denselben Zungenschlag, ja. Also wir sind beide Sachsen. Ich bin in Leipzig geboren.
Ja, okay, vor
48
genau.
Jahren.
Ja, okay, jetzt hast du uns schon mal also so einen kleinen Hinweis mitgegeben. Sehr gut, sehr gut. Marcel, ich würde sagen, ich starte wie immer in unseren Podcast und frage, wie bist du zu Krypto gekommen und was machst du gerade so? Erzähl doch mal den Hörern so ein Stück weit deinen Background und wo du gerade tätig bist, dass wir dich mal so ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir reinstarten.
Na klar. Ja, ich bin nach dem Studium lange für Banken unterwegs gewesen und ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Das heißt, ich habe mich schon immer für die Verbindung zwischen Wirtschaft und Technologie verstanden. Und es war eigentlich ein großer Zufall, dass ich dann 2017 über einen ehemaligen Kollegen, wo ich noch bei einer Bank gearbeitet habe, in Krypto reingerutscht bin. Gar nicht über Bitcoin, ne, wie viele, sondern in meinem Fall über Ethereum. Da war er sehr aktiv und hat mir alles erklärt. Und dann war es auch wiederum ein Zufall, dass ich auf einer Geschäftsreise in Zürich war und ihn besucht habe dort auf einem Kongress. Das war zufälligerweise einer der ersten Ethereum-Kongresse überhaupt in Europa. Und dort habe ich ein paar Leute kennengelernt, die mein Leben verändert haben.
Okay, inwiefern? Erzähl mal so ein bisschen. Was heißt das?
Also ich war damals in den Banken verantwortlich, vor allem für so Portfolio-Management-Systeme und Handelssysteme. Und dort hat mir jemand erzählt, dass jemand daran arbeiten würde, eine dezentrale Handelsplattform zu bauen. Also eine Plattform, die funktioniert, ohne dass man dafür eine Bank oder eine Börse braucht. Und das hat mich so begeistert, dieses Thema, dass es mich seit diesem Tag nicht mehr losgelassen hat. Ich habe mich mit dieser Community vernetzt und das, was daraus geworden ist, ist heute die größte dezentrale Börse der Welt und die heißt Uniswap.
Okay, ja, das ist doch mal eine Ansage, würde ich sagen. Gehen wir gleich noch ein Stückchen tiefer drauf ein, was und wie du dort mitgewirkt hast. Für mich aber viel, viel spannender. Du kommst aus einer Bank und dann bist du auf den Ethereum-Kongressen, Events unterwegs gewesen und hast dann für dich gesagt, Mensch, das ist total geil. Ja, also ich habe auch früher in der Bank gearbeitet. Und wenn ich mit den Leuten und Kollegen teilweise jetzt noch spreche, da fangen die Ersten an und sagen, ja Mensch, jetzt, das ist ja spannend. Vor 3, 4, 5 Jahren war das immer noch so, ja, das ist ja alles großer Scam, das ist alles Betrug, das ist alles unseriös, ja. Also ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Spannend, dass du direkt gesagt hast, cool, da will ich Teil davon sein. War nicht da auch vielleicht so ein bisschen so, oh Mensch, was machen die da, ich kann es noch nicht so richtig durchdringen, also war sofort richtig Vollgas deine Motivation da oder hast du auch so rechts und links des Weges gedacht, was machen die da eigentlich? Wie war das bei dir?
Naja, aber also, du kommst auf diesen Kongress und ja. Das war Anfang 2017. Das heißt, das war gerade die Zeit, kurz bevor es mal wieder richtig abging am Kryptomarkt. Und die Leute, die da waren, das waren das, was wir heute wirklich immer noch Nerds nennen. Ne? Mhm. Also die haben auch so ausgeschaut und ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Erstens, ich war der Einzige im Anzug, glaube ich, auf diesem ganzen Kongress, weil ich war ja geschäftlich eigentlich mit Vermögensverwaltern da in der Schweiz verabredet. Und die Stimmung dort hat mich aber trotzdem begeistert. Ne? Das war so eine ganz frühe Phase von irgendwas, wo ich nicht genau wusste, was mich erwartet. Und die ist völlig anders gewesen als das, was wir in Banken erlebt haben. Und ich bin ja heute auch für eine Bank unterwegs. Also ich helfe einer Bank hier in Deutschland beim Aufbau des Geschäfts. Und gleichzeitig bin ich aber bei einem VC, also einem Venture Capitalisten, Blockchain Founders Capital, und wir investieren in Startups, die Kryptotechnologie einsetzen. Und in diesen beiden Positionen treffe ich wiederum auf die sozusagen Traditional Finance Leute, die sich aber auch mit Krypto beschäftigen, also schon, ich würde mal sagen, progressive Leute. Und der Unterschied zwischen Kongressen, sagen wir mal jetzt wie die ECC letztes Jahr in Brüssel oder dieses Jahr in Cannes, und einer, ja, und die bekannteste in Deutschland ist, glaube ich, die Crypto Asset Conference. Das sind zwei völlig andere Welten. Ne? Total, Crypto Asset Conference, da kommen die Ich würde mal sogar noch fast sagen, die Traditionalisten, jetzt hier aus dem Dachraum zusammen, die für noch die klassische Finanzwelt Produkte bauen oder Blockchain-Technologie einsetzen. Fährst du aber, sagen wir mal, zur Token 49 nach Dubai oder eben in diesem Jahr nach Cannes auf die ECC, dann triffst du da eine ganz andere Spezies an Leuten. Ne? Die Leute, die sind, um vielleicht jetzt nochmal zu Uniswap zurückzukommen, die tragen oftmals gar kein Namensschild. Gerade in der Anfangsphase, ich meine, ich bin in Krypto, in Decentralized Finance reingekommen, da gab es das Wort DeFi noch gar nicht. Ja. Auch bei Uniswap, wenn wir uns da ausgetauscht haben, da hat keiner meinen Namen gewusst. Ne? Das ging alles über Discord oder Telegram und dann hast du das Kürzel gesehen. So wie, ich will jetzt nicht sagen Satoshi Nakamoto, ne? aber die Leute, die haben das schon gemacht, dass sie so ein bisschen anonymer unterwegs sind und eben nicht so traditionell. Ja. Deswegen sind das zwei Welten, die jetzt gerade zusammenfinden, aber da können wir vielleicht ja später nochmal im Detail drüber sprechen, was jetzt Traditional Finance und Decentralized Finance miteinander zu tun haben.
Ja, sehr, sehr gerne. Also gerade für diejenigen, die es noch nicht so kennen, ECC, also geschrieben wie Ethereum, Abkürzung ETH, das ist das größte Ethereum-Community-Event, was es gibt, findet dieses Jahr in Cannes statt. Und die CAC, also die Crypto Asset Conference in Frankfurt, findet am 26.03. statt. Wer sich dafür interessiert, ist auch soweit offen für Gäste. Also das heißt, man kann sich dort Tickets organisieren, man kann dort auch online einfach an verschiedenen Vorträgen teilhaben, das auch for free. Finde ich eben tatsächlich sehr, sehr gut, weil die Tickets, glaube ich, nicht ganz so günstig sind. Aber natürlich für so eine Veranstaltung für Professionelle aus dem Finanzumfeld dann schon wieder wahrscheinlich fairer Kurs ist. Also da kann ich auch gerne nochmal einen Link in die Shownotes geben, wo es die kostenfreien Tickets gibt, falls ihr das online mitverfolgen wollt. Da gibt es sicherlich sehr, sehr spannende Vorträge. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich finde es super spannend, auch schon in unserem Vorgespräch, was wir geführt haben, Marcel, dass du gesagt hast, Mensch, ich habe da mit in einer sehr, sehr frühen Phase an Uniswap mitgearbeitet. Und wie du schon sagtest, DeFi ist ja auch von vielen so ein bisschen verschrien. Also die Traditionalisten würden sagen so, oh, da wollen wir uns nicht die Finger verbrennen. Ja, man ist sehr undercover unterwegs, weil es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle regulatorisch herausfordernd ist. Ja, wie nimmst du gerade die aktuelle Rolle, um da schon mal so ein Stück weit einzusteigen, war in DeFi? Und wo würdest du DeFi in der Finanz- oder traditionellen Finanzen oder im Finanzsektor anordnen? Also wie kann man das als Laie denn jetzt zwischen seiner Bank, einer Krypto-Exchange und wo steht da DeFi und wo hilft mir DeFi?
Da will ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und unterscheiden zwischen einer Blockchain und Decentralized Finance. Eine Blockchain wird gebraucht, damit ich überhaupt Decentralized Finance in irgendeiner Weise nutzen kann. Und man kann sich das so vorstellen, die Blockchain ist die Autobahn. Und auf der Autobahn fahren Autos. Die Autobahn, die zu verändern, ist schwer, nicht unmöglich, aber eben schwer. Aber die Autos, die auf dieser Autobahn fahren, die werden ja von unterschiedlichen Menschen gesteuert. Das sind auch völlig unterschiedliche Fahrzeuge, die da sind. Und da gibt's Busse, dann gibt's Leute, dann gibt's welche, da sitzt nur einer drin, dann gibt's welche, da sitzen drei drin. Ein paar von den Fahrzeugen haben vielleicht gar keine Zulassung für den Straßenverkehr, um da schon mal auch herauszustellen, dass Decentralized Finance natürlich nicht nur alles Gold ist, was da glänzt. Und das ist wichtig, auseinanderzuhalten. Also die Autobahnen sind in dem Fall Smart Contract Plattformen wie Ethereum, Solana oder die ganzen L2s wie Base, Arbitrum, Optimism etc. Und die Apps, das sind eben die Anwendungen Decentralized Finance. Das sind so Protokolle, die wir kennen wie Uniswap oder Aave oder eben auf Solana ein Radium, ein Orca, Jupiter und wie sie alle heißen. Und die Autobahn, also die Blockchain selbst, bei der ist eigentlich nur wichtig, dass sie natürlich sicher ist, dass es etwas ist, was ich überhaupt eine Blockchain nennen würde, also dezentral. Und die Anwendungen im Decentralized Finance, das sind wie Apps im App Store, die eben dann auf diesen Smart Contract Plattformen deployed werden können, und zwar von jedem. Und von denen gibt's Hunderttausende mittlerweile. Da gibt's gute, da gibt's schlechte. Das kommt eben immer darauf an, wer dieses Protokoll deployed. Manchmal steckt da ein ganzes Unternehmen dahinter, das teilweise sogar einen echten Sitz in irgendeiner Jurisdiktion hat. Deutschland, Österreich, USA, China, Vietnam auch. Aber auf der anderen Seite gibt's aber auch also Einzelkämpfer, die deployen ein Protokoll und es kann nie wieder von der Blockchain entfernt werden. Ich glaube, das sind so die beiden großen Ränder, in denen wir uns bewegen. Und dann gibt es noch Millionen Dinge dazwischen. Und Decentralized Finance selbst ist, kann man sich vorstellen, wie die Finanzwelt auf einer Blockchain, ohne dass man eben eine zentrale Einheit wie eine Bank oder eine zentrale Börse dafür braucht, um damit zu interagieren. Und das ist genau das Ding, ne? Jetzt stell dir vor, du möchtest aus der traditionellen Finanzwelt heraus mit einem DeFi-Protokoll interagieren, geht nicht. Weil da gibt's keine Schnittstellen, weil Decentralized Finance funktioniert ja noch so lange dezentral, bis eben eine traditionelle Einheit dazukommt und vielleicht schon ein Protokoll mal nutzen möchte. Und die Verbindung, die es da aber gibt, ist, es gibt Anwendungsfälle, auch im Decentralized Finance, die dir im zentralen Finanzbereich helfen, vielleicht zum Beispiel Erträge zu erwirtschaften oder die Technologie einfach einzusetzen, die da gebaut wurde. Also gerade jetzt mal um von der Technologie, zum Beispiel von Uniswap zu sprechen. Das ist ja einzigartig, was da geschaffen worden ist. Also Uniswap ist ja wir nennen das AMM, also ein Automated Market Maker. Den hat Uniswap ursprünglich mal entworfen, um das Problem zu lösen, dass es nicht immer Angebot und Nachfrage geben muss. Also das, was wir eben im klassischen Finanzbereich ein Orderbuch nennen, das gibt's in diesem dezentralen Bereich nicht, jedenfalls nicht in diesen Protokollen, die auf AMM ruhen, und das sind alle großen. Aber diese Idee, so ein Protokoll einzuführen, die passt genauso in die zentrale Finanzwelt. Und ich bin mir sicher, dass in ein paar Jahren ein Uniswap-Fork, also eine Kopie von Uniswap auf die zentrale Finanzwelt angepasst, auch dort funktionieren wird, weil die Technologie einfach so spannend ist, ne? Also eine Börse ohne Orderbuch ist schon mal cool, weil es ist immer sichergestellt, dass ich kaufen, also es braucht keinen Käufer und keinen Verkäufer, sondern ich kann immer verkaufen und verkaufen, weil es eben diesen Liquidity Provider dahinter gibt. Und das ist auch das, wo ich mich am meisten mit beschäftigt habe, weil die Betreiber und auch die Gründer von Uniswap hatten zu der Zeit, wo sie Uniswap programmiert hatten, gar kein Geld. Der Hayden Adams, der Gründer, den hat gerade Siemens rausgeschmissen zu der Zeit. Der war also komplett broke, hatte kein Geld, hatte nur die Idee, wobei die Idee kam eigentlich vom Vitalik für diese dezentrale Handelsplattform. Und der Hayden hat die dann sozusagen in Code gegossen. Und ich war derjenige, der dazugekommen ist, und ja, ich hatte halt schon ein bisschen was gespart und bin deswegen einer der ersten Liquidity Provider an dieser Börse. Und ein Liquidity Provider, den brauchst du, um die Börse zu betreiben. Das ist derjenige, der sozusagen den Market Maker spielt. Das, was wir im klassischen, traditionellen Finanzbereich Market Maker nennen, das ist ja dort automatisiert. Aber automatisiert geht nur dann, wenn jemand Liquidität bereitgestellt hat. Und wenn ich Liquidität bereitstelle, dann kannst du, Erik, zu Uniswap gehen und verkaufst zum Beispiel dein Ethereum gegen USDC. Mhm. Und das hat Einfluss auf meinen Pool, den ich gestellt habe. Damit gehe ich ins Risiko und dafür zahlst du mir eine kleine Gebühr. Und diese Gebühr bekomme ich als Liquidity Provider. Und deswegen ist das auch eines der nachhaltigen Geschäftsmodelle im Decentralized Finance Bereich, die sich da etabliert haben. Aber ich glaube, ich rede zu viel.
Ja, das ist, also wir sind schon voll drinne. Also wenn ich jetzt nochmal so ein Stück weit rauszoome, ich meine, du hast damals, das war 2017, gestartet, und da gab es letzten Endes DeFi noch nicht so richtig, beziehungsweise ihr habt dann mit Uniswap einer der ersten und größten Decentralized Exchanges gebaut und konzipiert. Und wenn du sagst, du warst einer der ersten Liquidity Provider, also wenn wir uns jetzt mal aktuelle Zahlen anschauen, ich habe mal was rausgesucht, im Januar hatte der DeFi-Sektor Total Value Locked, also TVL, von 129 Milliarden US-Dollar. Ja, das ist eine Steigerung von dem Vorjahr von über 137%. So, also das sind ja wahnsinnige Zahlen, die da innerhalb weniger Jahre tatsächlich in den DeFi-Sektor geflossen sind. Was war denn aus deiner Sicht tatsächlich so der Punkt, der den Stein ins Rollen gebracht hat? Weil ich meine, wie hat man das vermarktet? Was sind die Interessensgruppen? Was waren so die großen, wichtigen Meilensteine aus deiner Sicht für DeFi, dass es so aus der Ecke rauskam und überhaupt diese Größenordnung annehmen konnte?
Ja, das ist eine gute Frage. Die ersten Anwender im dezentralen Bereich, und dazu zähle ich mich auch dazu, also die Anwender, bevor es Decentralized Finance überhaupt gab, die wollten natürlich auch, also es gab dann erste Token, ne? Also Ethereum kam raus mit, also sozusagen die erste Smart Contract Plattform überhaupt. Gab es ja vorher nicht, ne? Bitcoin unterstützt ja das gar nicht. Und dann gab es die ersten Anwendungsfälle. Die ersten Anwendungsfälle, wir reden heute über Decentralized Finance. Früher war der erste Anwendungsfall ein Token auf Ethereum. Also die ersten Token, die es überhaupt gab, war eben USDT, der erste Stablecoin überhaupt, also ein Coin, der in dem Fall Dollar gebunden war. Und dann gab es die allerersten Protokolle überhaupt. Die ersten Protokolle waren MakerDAO, heute Sky, und Compound. Das waren die ersten beiden Protokolle, an die ich mich erinnere. Und Land. Land ist der Aave, hieß früher Land. Also auch L-E-N-D als Coin.
Landing.
Genau. Und die haben dann die ersten Protokolle gebaut. Und irgendwann kam dann einer drauf und hat gesagt, ja, es wäre ja cool, dass ich jetzt mein Comp-Token, also mein Compound-Token oder mein MKR, mein Maker-Token, in USDT tauschen kann und dafür aber keine zentrale Börse brauche. Die Börsen auch damals waren, wie heute, Coinbase, Binance, das waren mit die größten. Und allein die Idee fanden die Leute, die sich mit Decentralized, also nicht mit Decentralized Finance, das gab es noch nicht, aber mit der dezentralen Idee auseinandergesetzt haben, interessant. Und das waren auch die ersten Anwender dafür und die haben dann einen Weg gesucht, wie kann ich denn, ohne dass ich eine zentrale Einheit habe, mein Maker-Token in einen USDT-Token tauschen oder mein Ether in USDT tauschen. Und damals gab es eine kleine Börse, an die ich mich erinnere, die war eben aber noch Orderbuch basiert und dadurch, dass es so wenige Anwender gab, hat es nicht funktioniert. Ne? Es gab also niemanden, der Angebot und Nachfrage dargestellt hat. Und der Vitalik hatte schon sehr früh eben mal ein Essay geschrieben darüber, dass er glaubt, dass es möglich ist, einen dezentralen Handelsplatz zu schaffen. Und wiederum ein Freund von ihm, der Karl Flörsch heißt er, der ist heute der CEO von Optimism Labs, der war wiederum befreundet mit dem Hayden und hat den Hayden mit der Nase drauf gestoßen, weil er gesagt hat, Hayden, du musst jetzt Solidity lernen, Ethereum ist die Zukunft, du bist Programmierer, ich zeig dir mal was. Und so fing das an, überhaupt mal was zu werden. Der Hayden hat dann wiederum den Vitalik mal kennengelernt über den Karl. Und der Vitalik hat eigentlich nur gesagt, kannst du dich bitte für einen Ethereum Grant bewerben? Also ein Grant ist halt wie so ein
Bonus, ja, oder
Bonus, ein Startup.
Eines Funding-Programm, genau. Anschub, richtig, ja.
Funding für diese ersten Protokolle. Und das war das Geld, was der Hayden und das Team um den Hayden benutzt hat, um Uniswap zu bauen. Und der hat es auch direkt Uniswap genutzt. Ne? Der gibt's heute noch. Also github.com/HaydenAdams/Uniswap. Da ist der ganze Source Code von Uniswap V1 drauf, ne? Mittlerweile haben wir V4.
Ja.
Und das war so die Zeit. Und das heißt, jetzt, um deine Frage zu beantworten, jetzt habe ich schon wieder so ausgeholt.
Nicht schlimm, alles gut, finde ich cool, ja.
Das kam einfach daher, dass es Anwendungsfälle gibt. Und man hat versucht, eine Lösung für diesen Anwendungsfall zu bauen. Und genau das ist das, was ja auch heute passiert wird. Ne? Man hat Anwendungsfälle, die man versucht, im dezentralen Bereich aufzusetzen. Und oftmals funktionieren die halt dann ganz anders als im zentralen Bereich. Mhm. Also wir haben jetzt über den ersten großen Anwendungsfall gesprochen, also eine dezentrale Börse. Der zweite große Anwendungsfall, deswegen auch Compound und Aave schon da, ist eben das Lending. Oder eigentlich ist es aus meiner Sicht ein dezentrales Kreditprotokoll.
Ja.
Kann man sich einen Kredit besorgen, wenn man ein Pfand hinterlegt. Also du hast dein Haus, gibst dein Haus als Pfand und bekommst dafür von der Bank einen Kredit. Und sowas gibt es im dezentralen Bereich auch. Das nennen wir eben in unserem Fall Lending-Plattformen. Und da gibt es mittlerweile auch Hunderte, würde ich mal sagen. Also hunderte Lending-Plattformen, die es jetzt da draußen gibt. Und die funktionieren alle nach demselben Prinzip und alle nach dem Prinzip, wie es damals Compound und Abel erfunden haben. Nämlich over-collateralized, nennen wir das. Das heißt, das, was man sich ausleiht, ist überbesichert. Ja. Da kann jemand sagen, macht ja gar keinen Sinn, wenn ich schon Geld habe, dann brauche ich ja nicht so eine Plattform, um mir Geld auszuleihen. Aber die Anwendungsfälle sind so groß und so vielfältig, die es da gibt. Es fängt an, in Deutschland gibt's ja die Steuerfreiheit nach einem Jahr. Man will vielleicht seine Coins nicht verkaufen, legt den Aave ein, leiht sich dafür was anderes aus. Oder ihr wollt aus dem Risiko gehen, braucht aber Ethereum für irgendwelche Dinge. Dann hinterlegt ihr eure Stablecoins im Aave und leiht euch dafür auf der anderen Seite Ethereum aus. Und verdient damit sogar noch Geld, weil die Renditen im Landing sind eine der wichtigsten Einkommensquellen aktuell. Und es sind auch nachhaltige Einkommensquellen. Ne? Also das sind so Geschäftsmodelle, die dann plötzlich entstanden sind und ja, eins nach dem anderen kam.
Aber das Ökosystem, das letzten Endes brauchte ja dann. Ne? Also das ist ja da das Thema dann gewesen. Und so hat sich das dann organisch Stück für Stück entwickelt.
Ja, und wir hatten dann noch das Glück, dass in 2017, also erst in 2017 und dann später in 2020, 2021 einen riesen Bullrun gab. Jeder hat sich auf diese Protokolle gestürzt. Und dann kamen auch diese ganzen neuen Blockchains raus, die sich heute teilweise schon wieder umbenennen. Also schöne Grüße an das Team von Phantom/Sonic oder Avalanche oder Solana. Das waren ja dann alles Chains, die plötzlich rauskamen und auch genau das unterstützt haben, Binance Chain. Und damit hat es einen mega Hype ausgelöst. Wenn du mal auf den Chart schaust, und weil du vorhin das TVL, also das Total Value Locked im DeFi angesprochen hast, da gab es einen Peak im November 2021. Da hatten wir 177 Billion US, also US-Dollar, in diesem Bereich gelockt. Und das Kapital kam ja irgendwo her und plötzlich haben sich Leute dafür interessiert, haben sich damit auseinandergesetzt. Genau. Immer wenn Geld irgendwo hinkommt, dann entsteht dort auch was. Und das, was da entstanden ist, das ist richtig cool geworden. Also wenn ich heute den DeFi-Bereich mit dem DeFi von vor 7 Jahren vergleiche, dann das kann man nicht vergleichen.
Das Thema, was ja von außen sehr oft da, also ich habe 2, 3 Themen aus deinen Ausführungen jetzt mitgenommen. Einmal das Thema decentralized, also wie dezentral ist denn überhaupt Ethereum aus deiner Sicht? Gibt es ja aktuell so ein bisschen auch von vielen Seiten die Diskussion. Es gab ja den Bybit-Hack, 1,4 Milliarden, also 400.000 ETH, Gegenwert von knapp 1,4 Milliarden US-Dollar wurde geklaut und jetzt wurde in der Community gesagt, Mensch, machen wir ein Rollback auf der Chain. Und da sagen ja viele, naja, wenn man das machen kann, dann ist es ja gar nicht dezentral. Was würdest du dem entgegnen? So mal als Punkt 1.
Boah.
Tough question, ne? Tough question.
Du hast ja vorhin von über den Christoph Jentsch gesprochen, ne?
Ja.
Der Christoph, schöne Grüße. Seine Firma heute Tokenized, eines der interessantesten Startups hier in Deutschland überhaupt. Der Christoph war damals der Ideengeber und Gründer von dem sogenannten Ethereum DAO, also der ersten dezentralen Organisation. Die Idee dahinter war, dass man die Governance, also die Verbesserungsvorschläge in irgendeiner Weise
strukturiert
und dafür eine DAO schafft. Und der Christoph hat eben da die Initiative ergriffen. Leider, und ich glaube, das kann man auch sagen, hat er einen Fehler in diesen Code reinprogrammiert und es gab den sogenannten DAO-Hack. Also den größten Diebstahl, den es bis dahin jemals gegeben hat. Weil, also was die Leute gemacht haben, die mussten immer ein Ethereum in dieses DAO einlegen und dafür haben sie ein Stimmrecht bekommen. Ne? So. Dann ist das ganze Ethereum geklaut worden. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie viel es war, aber es war auf jeden Fall so viel, dass die Community gesagt hat, wir sind noch in so einer frühen Phase. wollen wir uns das wirklich antun und uns hier einen riesen Anteil von unserem Ethereum klauen lassen?
Mhm.
Und das hat die Community damals komplett gespalten und hat dazu geführt, dass es auf der einen Seite die Leute gab, die sich heute um den Vitalik vor allem scharen, die gesagt haben, okay, wir können in so einer frühen Phase das nicht zulassen und müssen deswegen das zurückdrehen. Und dann gab es die anderen Leute, die gesagt haben, nee, dafür sind wir nicht angetreten, wir wollen es ja dezentral machen.
Genau,
durchgesetzt haben sich die Leute, die dafür gestimmt haben, dass sie es zurückdrehen. Und das ist heute, was wir ETH nennen. Und der andere Fork, so nennt man das, also die Gabelung, die dann entstanden ist, ist eben Ethereum Classic, also ETC, gibt's heute noch. Läuft auch immer noch auf dem Konsensus-Algorithmus wie früher auf Proof of Work. Und Ethereum selbst hat sich dann weiterentwickelt. Und jetzt kam kurzzeitig diese Diskussion wieder auf, ne?
Genau, ja.
Nur der Unterschied ist, erstens, wir sind ja mittlerweile im, man hat Ethereum gestartet 2018, viel, viel, viel weiter auch vom Ökosystem.
Ja.
Mal abgesehen davon, die Ethereum, die da jetzt geklaut wurden, also das sind ja die, man spricht ja von 1,4 Milliarden, das entspricht ungefähr 0,4% des gesamten Total Supplies von Ethereum. Das heißt also, es ist jetzt nicht so schlimm wie damals. Damals waren das also hohe zweistellige Prozentbeträge, die da geklaut worden sind.
Mhm.
Und ich glaube, die Diskussion hat der Arthur Hayes auf den Tisch gebracht, der immer mal wieder so wilde Ideen hat. Ich denke aber, dass niemand in der Community auch nur ansatzweise darüber ernsthaft nachdenkt, das zu tun. Also das machen wir einfach nicht. Das ist für mich undenkbar. Ich glaube, heute wird sowas nicht mehr passieren. Und da sind wir wirklich bei dezentral. Ne? Damit sowas heute passieren dürfte, müssten, ich glaube, 66,6% der Validatoren zustimmen, dass es ein Rollback gibt und sich dann da auch koordinieren. Und das ist schon mal so unwahrscheinlich. Wir haben ja mittlerweile, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube so 1,5 Millionen Validatoren draußen. Das heißt also 1,5 Millionen Rechner, die da draußen stehen und die Ethereum-Blockchain betreiben. Und für mich ist unvorstellbar, dass wir das machen. Deswegen, ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht ernsthaft drüber reden. Ansonsten ist es natürlich richtig blöd. Was passiert ist, dass die haben Safe benutzt, also eine Multisig-Wallet, und diese Multisig-Wallet muss immer von mehreren Personen gesigned werden, wenn da eine Transaktion stattfinden soll.
Also ich nutze so Multisignature-Wallet,
genau,
also quasi man braucht mehrere Zeichner, um eine Transaktion durchzugeben, nur um das nochmal für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, noch einmal kurz zu erklären, ja.
Richtig. Und die wollten aus einer Cold Wallet, also aus einer Wallet, die normalerweise keine Transaktionen enthält, außer eben Transfers, wollten sie was auf ihre Hot Wallet rüber schieben, haben dafür die Transaktionen losgeschickt und dann musste jeder seiner eben sagen, die Transaktion ist in Ordnung. Und da hat es jemand geschafft. Und die Spekulationen gehen sogar teilweise auf einen Inside-Job hinaus und so weiter, weil die scheinbar die Prozesse dort wirklich gut gekannt haben, diejenigen, die das gemacht haben. Und den Signern ist nicht aufgefallen, dass sie nicht den Smart Contract signen, der ursprünglich deployed wurde, sondern einen anderen. Ich bin jetzt nicht der Nerd, der versteht, was da genau passiert ist. Ich glaube, die Leute, die das gemacht haben, waren erstmal mega schlau, ne? Aber den Signern ist das nicht aufgefallen und dann haben sie diese eine Wallet eben abgeräumt, weil sie eine einzige Transaktion manipulieren konnten. Und diese Transaktion hat leider alle Ethereum betroffen, die in dieser Wallet lagen. Ist wahrscheinlich Zufall, dass es Ethereum ist. Es hätte auch ein Stablecoin sein können oder ist egal.
Ja.
Bitcoin auch. Ja, aber die haben es geschafft. Naja.
Ja, also ich fand es einfach nur spannend, dass die Diskussion da wieder aufgekommen ist. Und deswegen, finde ich es immer nur mal wieder spannend, woher kommt die Diskussion? Weil das kommt ja immer dann wieder zurückzuführen auf das, was du eben gerade erklärt hast, ja, mit der Ethereum DAO. Wenn ihr das nochmal nachholen wollt, die gesamte Geschichte dazu, der Christoph hat uns das damals auch im Podcast, müsst ihr mal ein bisschen zurückscrollen, Christoph Jentsch, Tokenized, das könnt ihr euch nochmal anhören, da ist tatsächlich nochmal alles zu dem Thema erklärt, da hat er auch mal so ein bisschen selber aus seiner eigenen Perspektive das geschildert, hat es aber genauso oder beziehungsweise ähnlich wie du geschildert, Marcel. Und ich finde es nur immer wieder spannend, weil es jetzt einfach sehr, sehr präsent ist, ja, diese Diskussion auch auf Twitter und in den verschiedenen Foren. Und da ich dich jetzt hier heute dabei habe, dachte ich mir, frage ich doch mal, wie du das als jemand siehst, der da auch sehr, sehr intensiv sich mit auseinandersetzt. Und also ich habe es auch so eingeschätzt, dass es aktuell kein Thema ist, dass sich da auch keiner wirklich tiefgreifend mit der Thematik beziehungsweise mit dem Ansatz auseinandersetzt, ja, weil es nicht sinnvoll wäre, ja. Und dementsprechend glaube ich, dass das auch nicht dazu zu kommen wird. Aber alle, die sagen, ne, alle Bitcoin-Maxis schreien dann, naja, wir wussten es schon immer, die wollen jetzt wieder ETH-Rollback machen, ja, um das Ganze zu recovern. Und dann sind natürlich die Gerüchte, die da draußen rumgehen und du weißt ja, wie das ist, ja, wenn es dann in Twitter unterwegs ist oder in den Communities, dann ist es halt auch ganz schnell, dass dann derjenige, der sich noch nicht da tief mit auseinandergesetzt hat, dann natürlich die Frage stellt, hey, was ist das eigentlich genau? Ja, wie kann man so eine Blockchain jetzt auf einmal wieder zurückrollen und das Geld wiederherstellen? Ja, also wie kann das dann dezentral sein? Und deswegen dachte ich mir, ich frage das einfach mal. Ja, sehr, 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 sehr spannend.
Also das vielleicht nochmal wegen zurückrollen. Also zurückrollen kann man schon mal gar nicht. Das Einzige, was man machen könnte, ist die Blockchain weiterlaufen lassen, so wie wir sie heute kennen, ohne eine Änderung. Und ab einer bestimmten Stelle eine neue Blockchain parallel dazu laufen lassen, genau, und die dann Ethereum zu nennen. So würde das technisch funktionieren. Und die Leute, die das jetzt, also es gibt ja im Kryptobereich immer so schillernde Persönlichkeiten. Die ändern sich mit der Zeit. Also ich glaube, heute erinnerten sich nur noch die wenigsten dran, wer die Personen hinter Litecoin oder Bitcoin Cash sind. Aber so die großen Gründer von Kryptobörsen, auf die hören die Leute. Ne, der bekannteste ist wahrscheinlich der Sisi, Changping Zhao von der
Binance.
Von der Binance. In dem Fall war es der Arthur Hayes. Der Arthur hat mal eine Kryptobörse gegründet, die es heute, glaube ich, also meines Wissens nach gar nicht mehr gibt. Es war damals eine der bekanntesten, die heißt BitMEX. Die hat sogar, wie wäre fast mal von einer deutschen Bank übernommen worden, von einer deutschen Bank, nicht von der deutschen Bank. Auch eine ganz spannende Geschichte. Jedenfalls der Arthur, der ist mittlerweile, ich will mal sagen, Pensionär und Investor und reist so durch die Gegend und immer mal, und der schreibt schlaue Dinge, also der hat so einen Blog, den ich auch gern lese, der ist auch sehr, sehr lang, sehr ausführlich, aber der haut natürlich immer gern mal einen raus und diesmal hat er den rausgehauen, ne? Und dann springen wiederum Leute auf, die dann sagen, ja, also das gibt's doch nicht und schon wieder die Ethereum-Community ist schon wieder aus den Fugen geraten. Und diesmal hat gerade gut gepasst, weil es gab ja tatsächlich jetzt Anfang des Jahres in der Ethereum Foundation doch ziemlich harte Diskussionen über bestimmte Personen, die bei der Ethereum Foundation was zu sagen haben. Es gab sogar eine Gründung einer Ethereum Foundation 2.0. Da ging es vor allem darum, dass die Community rund um Solana, die natürlich auch wirklich eine sehr gute Community ist, sehr schlau machen, weil die bei dem Solana-Ökosystem gibt's die sogenannten Superteams. Die Superteams, ich glaube, es gibt mittlerweile 16 Superteams, die jeweils für ein Land verantwortlich sind. Und die treiben die Entwicklung auf diesen Ökosystemen voran. Ne? Die kümmern sich drum, machen Veranstaltungen. Es gibt teilweise Grants, die über dieses Ökosystem vergeben werden. Und im Ethereum-Bereich ist es halt so, dass man viel mehr auf Dezentralisierung setzt und deswegen sich bei sowas eher zurückhält. Die Akteure in diesem Ökosystem sind aber teilweise natürlich auch daran interessiert, dass das Ökosystem größer gemacht wird. Und die sagen ja, wenn Solana so gutes Marketing macht, dann brauchen wir das auch. Naja, aber ich glaube, die haben mittlerweile einen guten Weg gefunden, auch hier was zu tun. Ich finde beides gut, weil alles, was Decentralized Finance oder eben das Krypto-Ökosystem groß macht, ist willkommen für mich.
Ja. Also ich finde es total spannend, wie tief du tatsächlich in der Materie drinne bist und wie lange du da auch schon dabei bist und auch mit welchen Akteuren du schon zu tun hast. Deswegen ist es jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle sehr schnell sehr tief geworden. Finde ich persönlich gar nicht schlimm. Ich hoffe, für euch als Zuhörer ist das noch nachvollziehbar. Ich zoome aber mal wieder so ein Stück weit raus, gerade für diejenigen, die sich mit dem Thema DeFi noch nicht so stark auseinandergesetzt haben. Wie würdest du denn jetzt sagen, wie beginnt man denn überhaupt als Einsteiger, sich mit dem Thema DeFi auseinanderzusetzen? Gibt es ein paar gute Quellen? Gibt es Themen, wo du sagen würdest, Mensch, da macht es total Sinn, so und so anzufangen? Hast du da irgendwie so einen Leitfaden, irgendwas, wo die Leute da draußen, die jetzt hier zuhören und sich noch nicht so viel mit DeFi auseinandergesetzt haben, mal starten könnten? Wie würdest du das den Leuten ans Herz legen, wie man da vorgeht?
Ja, vielen Dank für die Vorlage, für meine Werbung. Ich habe 2019 schon ein Buch geschrieben, das heißt Revolution DeFi. Wer das möchte, findet dieses Buch beim Amazon, wenn er nach meinem Namen sucht. Neben meinem Radebuch nach Rom findet ihr auch Revolution DeFi. Und das habe ich erst letztes Jahr aktualisiert. Ich habe ja vorhin gesagt, dass das, was wir heute DeFi nennen, damals noch ganz anders ausgesehen hat. Und ich stand im letzten Jahr plötzlich vor der Entscheidung, entweder das Buch komplett rauszunehmen, weil es voll peinlich war, mit der alten Version das noch stehen zu lassen, oder es komplett neu wieder aufleben zu lassen und zu aktualisieren.
Buch über DeFi. Das habe ich gemacht. Ein Buch über DeFi zu schreiben, was ja so dynamisch ist, ja, ist ja de facto, würde der ein oder andere bestimmt auch sagen, Mensch, das ist ja morgen schon wieder alt, ja, oder wie würdest du jetzt in deiner Form sagen, was du dort bei DeFi Revolution, ich habe es hier auch tatsächlich, kannst mal kurz in die Kamera halten, ich habe das Buch netterweise als kleines Weihnachtsgeschenk vom Alireza Ziadat bekommen, der dich ja auch sehr gut über Blockchain Founders Capital kennt. Ich glaube, Alireza ist dort auch Advisor, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und ich hatte das gesehen, dass er es auf LinkedIn geteilt hatte. Und ich meine, Mensch, mit DeFi wollte ich mich auch immer noch mal stärker auseinandersetzen. Schick's mir mal rüber. Und ich habe es jetzt zur Hälfte tatsächlich durch und würde sagen, ich habe schon ein klareres Bild davon. Aber wie würdest du dein Buch beschreiben? Ist es eher ein Beginner-Leitfaden und gar nicht so auf tagesaktuelle Themen ausgerichtet? Oder wie also zumindest habe ich es so wahrgenommen, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Ja, erstmal schöne Grüße, Alireza, vielen Dank, das ist lieb. Freut mich total. Nein, mein Buch ist tatsächlich für Einsteiger. Allerdings für Einsteiger in Decentralized Finance. Wenn ich Decentralized Finance nutzen möchte, dann muss ich schon mal vorher verstehen, was ist denn eine Blockchain? Und vielleicht schon mal ein Rabbi oder ein MetaMask benutzt haben. Wer mit diesen beiden Begriffen noch nichts anfangen kann, für den ist das Buch nichts.
Ja.
Wenn aber jemand schon mal damit interagiert hat, dann wäre mein Buch auf jeden Fall ein guter Einstieg. Ich beschreibe da die verschiedenen Protokolle und Anwendungsfälle im Decentralized Finance und ich beschreibe auch, wie man seine erste Liquidität im Uniswap zum Beispiel einlegt oder wie man ein Aave benutzt. Meine Bitte wäre, wenn das jemand von euch tatsächlich probieren will, dann habt immer eins im Hinterkopf. Decentralized Finance ist auch wie wilder Westen. Ne? Also ich vergleiche das oft mit so einem Touristen. Ne? Manche Touristen, die buchen sich eine Pauschalreise, werden mit dem Bus am Flughafen abgeholt, ins Hotel gekarrt und legen sich dann mit anderen Leuten da gerne an den Strand. Gibt aber auch Leute, die ziehen mit dem Rucksack durch den Grand Canyon und schlafen da im Wald. Und da kann es aber auch mal passieren, dass er am Berg kommt. Mhm. Und der Rucksacktourist, das ist Decentralized Finance. Und der Pauschaltourist, das ist einer, der die klassische Börse nutzt. Und es gibt, und das wird auch, glaube ich, weiterhin so bleiben, für beide Anwendungsfälle, beide Anwendungsfälle sind notwendig. Ne? Ich kann echt niemandem raten, ohne dass er sich jetzt intensiv damit beschäftigt, großes Geld in Decentralized Finance reinzulegen. Tut es nicht, probiert es aus, bekommt ein Gefühl dafür und habt immer im Kopf, dass an jeder Ecke irgendein Wilder darauf lauert, euch zu scammen.
Mhm.
Das ist, glaube ich, einer der größten Nachteile von einem dezentralen Ökosystem. weil es ist eben nicht reguliert.
Ja.
Wir schimpfen oft über Regulierung, vor allem über die Überregulierung hier in Europa. Aber eine Regulierung ist eigentlich oftmals die Leitplanke an der Autobahn. Ne? Die hat auch was Gutes. Und da werden tatsächlich auch Menschen vor bestimmten Dingen geschützt. Gehe ich in diesen diesen DeFi-Bereich rein, bin ich ungeschützt. Also wirklich komplett ungeschützt. Deswegen sollte man sich vorher überlegen, wie viel Geld bin ich denn, also was könnte ich denn verlieren? Ne? Was sind denn die Risiken? Das sind ganz wichtige Dinge. In meinem Buch habe ich auch ein eigenes Kapitel nur für Risiko geschrieben und das habe ich nicht umsonst geschrieben. Also passt auf. Aber für diejenigen, die sich dann trauen, also die Mutigen unter euch, auf die wartet da eine komplett neue Welt mit eigenen Geschäftsmodellen, die weltweit interagiert. Das ist, glaube ich, auch eines der wichtigsten Unterschiede zu dem, was wir sonst so haben. Ne? Also selbst im traditionellen Finanzbereich sind die USA, auch Südamerika, Europa, Asien kaum miteinander verbunden. Also werdet merken, wenn ihr mal an eine amerikanische Bank Geld überweist, dauert das in der Regel nicht nur einen Tag, weil dann ein paar Transferbanken noch in der Mitte normalerweise sind. Und im dezentralen Bereich gibt es diese Schranken nicht. Ne? Im dezentralen Bereich gibt es eine Blockchain und auf der Blockchain schicke ich was fertig. Das war's schon. Das geht innerhalb von Sekunden.
Ja.
Also was ich tatsächlich da an der Stelle immer wieder feststelle, ist, wir müssen, beziehungsweise jeder, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, schaut, dass ihr recherchiert, euch schlau macht und auch anfangt, Geld in die Hand zu nehmen, weil ihr lernt nicht, wenn ihr nur in der Theorie die ganze Zeit unterwegs seid. Ja, so, also wie du es eben gerade schon gesagt hast, jemand, der noch nie ein Metamask-Wallet genutzt hat, ja, niemals ein Phantom-Wallet genutzt hat, ja, und weiß dann auch, wie zum Beispiel es ist, dass man bei Solana auch mal in der Transaktionsschlange hängen kann und Transaktionen nicht durchgehen und dann, wenn sie durchgehen, eventuell der Preis von dem Coin, den man kauft, schon in eine ganz andere Richtung ist, ja. Und man da vielleicht nicht seinen dementsprechend Preis vordefiniert hat und dann quasi zum Marktpreis kauft, dass es nicht die beste Entscheidung sein kann. Ja, aber das sind alles so Fehler, die man am Anfang mal machen muss, mit kleinem Geld, um auf die Nase zu fallen und Dinge auch schneller eventuell zu lernen. Und ich finde, wenn man ein bisschen Geld immer drin hat, also man spricht im Englischen von Skin in the Game, ja, also hat ein bisschen was reingelegt, um damit dann auch zu lernen. Das finde ich immer tatsächlich besser und würde es auch jedem empfehlen, mit kleinen Beträgen reinzugehen, um einfach ein größeres Verständnis dafür zu bekommen. Ja? Wie siehst du das? Wahrscheinlich ähnlich, oder Marcel?
Ja, ganz genau so. Und man kann das echt nicht genug betonen. Ne? Das ist wirklich ganz wichtig, dass die Leute das im Hinterkopf haben. Also die typischsten Fehler sind, ich lese was bei Twitter und die offizielle Kommunikation des Protokolls ist beendet und danach schreibt ein Account, der fast 100% so aussieht wie das Original, mit einem Link drin. Ich klicke auf den Link, ich interagiere mit einem Smart Contract und zack ist das Geld weg. Und das ist weg, das kann auch niemand wiederbringen. Und dann lohnt sich auch keine Klage mehr, sondern ja, das Geld ist einfach weg. Weitgrößter Fehler ist, mir erzählt jemand von irgendeinem coolen Meme-Coin, das man heute kaufen muss, damit man morgen reich ist. So. Mhm. Und ich kaufe blöderweise nicht genau dieses Meme-Coin, weil ein Token auf einer Blockchain zu erstellen mit einem Namen, zum Beispiel Marcello-Token, ja, die gibt es wahrscheinlich 1000. Aber ich muss ja genau den finden, den der auch gemeint hat.
Ja, der offizielle ist, richtig.
Wenn ihr also, gerade wenn es um so Hype-Token geht und den Namen eingebt, dann findet ihr eine ganze Reihe an Token, die alle denselben Namen haben. Mhm. Das Einzige, was zählt, ist der Smart Contract, also die 0x irgendwas dahinter. Und das checkt bitte 2-3 Mal, bevor ihr irgendeinen Token macht. Ansonsten investiert ihr in irgendeinen Scam, dass da kommt. Der dritte Fehler, habe ich auch schon mal gemacht. Ihr habt dann eine Wallet, ne? Und diese Wallet, also im Ethereum oder EVM-Ökosystem, beginnt die Wallet immer mit 0x, also 0x, um anzuzeigen, dass da eine Hexadezimalzahl dahinter kommt. Und jeder kann euch was auf diese Wallet schicken. Jeder. Und solltet ihr euch in dem Bereich schon mal bewegt haben und eure Wallet aufrufen und dann mal bei Etherscan oder Basescan oder wie die Blockchain Explorer heißen, mal nachschaut, was denn alles auf eurer Wallet liegt, dann wird euch auffallen, dass da immer mal wieder irgendwelche Sachen plötzlich da ankommen. Mhm. Interagiert mit diesen Dingen bitte nicht. Nie. Niemals. Die werden euch teilweise in eure Wallet gedroppt, einfach um euch, wir nennen das manchmal FOMO, also Fear of Missing Out. Ihr denkt, ihr habt irgendwas Wertvolles in eurer Wallet, ja, und der möchte nur, dass ihr damit interagiert, und dann tut ihr das und dann zack, haben sie euch wieder irgendwas gescammt. Also nutzt die Protokolle, die ihr kennt, checkt am besten immer die URL mehrmals, lest es vielleicht von hinten nach vorn, nicht von vorn nach hinten, bei Aave mit 3a, Uniswap mit Y, also wenn ihr falschen Protokoll interagiert,
kreativ, ne? Ja. Diese Betrüger, ja. Die sind verdammt kreativ. Ja, ja, total, total. Wenn hier die Folge tatsächlich rauskommt, hatten wir eine Folge zuvor mit der Oberstaatsanwältin Jana Ringwald aus Frankfurt, die sich mit dem Thema Crypto-Crime super auskennt. Also falls ihr das nicht gehört habt, hört die Folge mit Jana unbedingt, weil da setzen wir uns mit dem Thema Krypto-Betrügereien ein Stück weit auseinander. Was auch noch immer ein Thema ist, aber tatsächlich wesentlich kleiner, als man sich's vorstellt. Ja, ich habe dann immer so ein Stück weit gefragt, bei Vorträgen auch, was man denkt, wie viel Prozent am Gesamtumsatz von Krypto, ja, das ganze Thema Krypto-Crime ausmacht. Viele sind da so im Bereich 15%, aber de facto bewegen wir uns im Bereich unterhalb von 1%, ja, am Gesamtvolumen. Und das zeigt, glaube ich, schon, Krypto ist größer geworden, und auch das Thema Krypto-Betrug. Ich frage mich warum macht man Kryptobetrug? Ja, es gibt doch einige, die denken, dass man so anonym unterwegs ist. Wissen wir ja jetzt auch schon, also wer uns hier länger hört, dass wir eher nur pseudonym unterwegs sind und eher einfacher schnappbar sind, als wenn wir mit dem Geldbeutel beziehungsweise Sporttasche voller Geld von A nach B fahren. Ja, das ist weniger nachvollziehbar, als wenn wir uns auf Chains bewegen. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Für mich nochmal, ich fand's cool, nochmal so die wichtigsten drei Fehler oder Risiken mal herauszuarbeiten. Was würdest du nur sagen, DeFi, was sind so die größten Missverständnisse draußen von den Leuten? Also was begegnet dir da immer wieder?
Also als erstes würde ich wirklich mal die Trennung hervorheben zwischen Decentralized Finance und Centralized Finance. Wir reden ja jetzt über Scams, wie jetzt zuletzt wieder bei dieser Börse passiert ist, aber auch FTX zum Beispiel. Das hat aber eigentlich mit DeFi überhaupt gar nichts zu tun, ne? Weil Decentralized Finance braucht keine zentrale Börse. Und die größten Hacks, die es da eben gab, haben auch mit Decentralized Finance nichts zu tun. Decentralized Finance an sich, wenn man mal drauf schaut, es besteht eben nicht aus einem Protokoll, sondern das sind eben, also es gibt ja Millionen Leute, die einfach auf was auf die Blockchain schreiben können. Und das könnte man schon Decentralized Finance nennen. Aber das meiste ist gar nicht decentralized. Und auch viele Dinge, die wir decentralized nennen, sind tatsächlich auch nicht decentralized. Ich würde sagen, Decentralized Finance umfasst alle Protokolle, die auf einer Blockchain sind, ob sie jetzt von einem Unternehmen betrieben werden oder nicht. Und Missverständnis, würde ich sagen, ist eben das Vermischen von Centralized Finance, von einer Kryptobörse und einer dezentralen Börse und das alles in einen Topf zu schmeißen. Das sind noch Dinge, die man in den Medien immer wieder wahrnimmt, und das sollte man immer mehrfach hinterfragen.
Würdest du sagen, wie ist so aus deiner Sicht, ich meine, du hast das Buch geschrieben, um Leute drüber aufzuklären, aber grundsätzlich so der Education-Stand von Leuten, wie würdest du das einschätzen? Weil ich meine, Wir haben nicht wenige Menschen, die in Deutschland in Krypto investiert sind oder irgendwie sich da probieren, was gut ist. Aber wie würdest du das einschätzen? Setzen sich Leute proaktiv damit auseinander oder würdest du sagen, da haben wir noch massiv Luft nach oben? Gerade auch, Mensch, du kommst aus dem Bankenumfeld. Wie sieht das in Banken aus? Wie ist so deine generelle Einschätzung von Krypto Deutschland, nenne ich es jetzt mal?
Da will ich ausholen.
Gerne.
Ich habe über 20 Jahre Vermögensverwalter betreut hier in Deutschland. Also das sind zugelassene Institute von der BaFin, die eben Geld für Dritte verwalten. Das sind alles Profis. Die sind gut ausgebildet, kommen in der Regel aus einer Bank und haben dann irgendwann festgestellt, dass sie selbstständig freier agieren können und auch viel näher am Kunden sein können. Haben ein Unternehmen gegründet und verwalten eben jetzt Geld von Dritten, aber eben im traditionellen Finance. Und diese Vermögensverwalter kommen ganz oft auf mich zu, also ich bin natürlich heute noch mit denen vernetzt, auch über die Bankgründung hier in München, die Tradewest, bin ich mit denen noch eng vernetzt, aber auch über meinen VC kommen ganz viele Fragen von denen, weil die mich sozusagen als Experten in diesem Bereich wahrnehmen. Immer wenn die irgendein Thema haben, das sie selber nicht beantworten können, und das kommt oft vor, kommen die auf mich zu und fragen mich irgendwas. Meistens schicken sie mir eine E-Mail von dem Kunden weiter, die der Kunde an die geschickt hat, einfach um zu zeigen, du Marcello, schau mal her, der Kunde ist da auf was gestoßen und glaubt, dass er damit schnell reich werden kann. Das ist eigentlich so die typische Story. Und selbst Vermögensverwalter, also Profis, verstehen die Dinge nicht, verstehen die Centralized Finance nicht und können dem Kunden nicht erklären, warum das in dem Fall eben gut oder schlecht ist. Das ist so, glaube ich, das Stadium, in dem wir uns befinden. Ganz, ganz früh. Man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, dass Decentralized Finance selbst einfach nicht für jeden ist. Und so ein Vermögensverwalter, der kennt sich zwar gut mit Finanzen aus und vielleicht mit Aktien und Fonds, aber mit den Protokollen hinter Decentralized Finance kennt er sich nicht aus. Und ich sage auch, das muss er auch nicht, weil wenn wir Decentralized Finance groß machen wollen, dann müssen wir bitte gefälligst das Decentralized Finance so bauen, dass das ein ganz normaler Mensch auch anwenden kann, korrekt, ohne dass er irgendwelche Hürden hat. Ja. Und das ist schon noch ein sehr langer Weg zu gehen. Das fängt an von dem Tausch von Euro in Krypto, geht über die Oberflächen teilweise von diesen Dingern. Also die ersten Protokolle, die geschrieben wurden, das waren echte Nerds. Und unter den Krypto-Nerds ist es verbreitet, so ganz alte Grafiken zu benutzen, so wie es früher auf dem, weiß nicht, ob jemand von euch noch an C64 kennt oder noch früher, so verpixelt. Also, ich weiß nicht, eines der frühen Protokolle, Curve heißt das, schaut euch mal die Seite von Curve an, da kriegt ihr Augenkrebs. Wenn wir hier vorankommen wollen, dann müssen wir aber die Oberflächen anders bauen. Wir müssen sie auch vielleicht mit der traditionellen Finanzwelt verbinden, einfach damit dieser Sprung und der Aufwand und die Hürde nicht so groß ist, um Decentralized Finance zu nutzen. Das sind so die Aufgaben, vor denen wir stehen. Und wenn ich heute das Internet benutze, dann muss ich auch nicht wissen, was HTML ist oder was irgendein JavaScript dahinter tut und welches Protokoll ich benutze, um zu kommunizieren oder eine E-Mail zu schreiben. Sondern ich benutze es halt einfach. Und da müssen wir auch im Decentralized Finance hinkommen. Und deswegen, liebe Vermögensverwalter, habt keine Angst. Wir werden das für euch so bauen, dass ihr das irgendwann mal auch für eure Kunden Gewinn bringt.
Aber wie ist das aktuell so aus Investment- oder regulatorischer Sicht, wenn ich professioneller bin? Wie habe ich da aktuell schon Möglichkeiten, im DeFi-Space zu interagieren?
Also als Privatperson kann das jeder, ne?
Genau.
Als Institution auch. Also ich hab selbst auch eine eigene Beteiligungsfirma, mit der ich auch im DeFi-Bereich unterwegs bin. Und ich mache das schon einige Jahre, bin wahrscheinlich einer der Ersten hier bei uns im einem regionalen Finanzamt, die dann sowas dann auch gesehen haben, mal auf ihrem Tisch.
Hast du den Blueprint dafür gebaut?
Naja, ich hatte da professionelle Hilfe, um ehrlich zu sein.
Ja. Ja.
Und weil allein will ich das auch nicht machen. Und die, also als, sagen wir mal, als GmbH oder Aktiengesellschaft kann man das schon tun. Was man eben nicht tun kann, ist das für Dritte zu tun. Ich glaube, das ist der größte Unterschied, ne? Also für Dritte heißt entweder, ich habe die Lizenz als Bank oder als Finanzportfolioverwalter, Geld für Dritte zu verwalten. Und das darf ich eben in dem Fall, na, wobei theoretisch dürfte ich es schon, aber es gibt die Systeme und die Prozesse dahinter nicht, damit ich das tun kann, ohne dass mir das in meinem Geschäftsleben irgendwelche Probleme macht.
Okay.
Ja. Und was ich gern machen möchte, und falls das draußen von euch jemand hört und er mir helfen kann, das wäre natürlich cool, ich würde gerne einen eigenen Tokenfonds auflegen, also ein Liquid Token Fund, wo ich direkt in Kryptowährungen investiere. Und meines Wissens ist das aber leider in Deutschland nicht erlaubt. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Wenn ich als Profi einen Investmentfonds baue, in den ganz normale Leute investieren können, kann ich nicht nachvollziehen, warum das nicht erlaubt ist, aber es ist nicht erlaubt. Also was geht, und das habe ich ja schon, wir haben ja einen VC-Fonds mit Blockchain Founders Capital, wo wir in Startups investieren, die Blockchain-Technologie im Hintergrund einsetzen. In diesen Fonds können aber nur professionelle Anleger investieren. Und professionelle Anleger heißt praktisch eigentlich immer so ab 200.000 Euro investiert man dann in so ein Produkt. Ich möchte ja aber die Investments auch für ein breiteres Publikum erlauben oder möglich machen. Und das funktioniert eben in Deutschland nicht. Das funktioniert aber auch nicht in Österreich, in den Niederlanden, in Frankreich, in Luxemburg und auch nicht in der Schweiz. Habe ich alles schon recherchiert. Bis jetzt hat mir noch keiner die Möglichkeit gebeten. Und damit man das könnte, müsste ich offshore gehen. Ne? Dann mache ich halt einen Fonds Bermuda,
ja.
Cayman Islands oder wie diese Inseln da alle heißen. Dann geht's. Und das würde dann auch der Gesetzgeber erlauben. Erlaubt mir doch bitte einen Tokenfonds professionell zu managen, um eben Menschen, die gerne in diesen Bereich investieren wollen, von einem Experten angeleitet dahin zu begleiten.
Ja, das war der Aufruf an den zukünftigen Finanzminister. Ja, zum heutigen Tag wissen wir noch nicht, wie die Konstellation ausschaut, hier wo wir die Folge aufnehmen. Aber glaubst du, dass die zukünftige Bundesregierung, so wie sie jetzt gerade potenziell ausschaut, aus Schwarz und Rot überhaupt im Bereich Krypto aus deiner Sicht irgendwas Förderliches tun? Wir wissen ja, dass die FDP da einiges probierte, wo aber, glaube ich, auch vieles aus meiner Sicht so ein bisschen Lippenbekenntnis auch war, am Wahlkampf zu machen. Wie siehst du das aktuell in Deutschland, um das nochmal abzurunden? Wie ist da deine Einschätzung, was Regulatorik und die Themen angeht? Weil du siehst ja, sind einige Herausforderungen da für etliche Use Cases. Gibt es auch irgendwelche Benefits, wo du sagst, Mensch, das ist super aus meiner Sicht in dem Kontext?
Also die beiden, die es wahrscheinlich werden, und wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann wissen wir es schon. Wir tippen, glaube ich, heute beide auf Schwarz-Rot, ne?
Ja.
Dann erscheinen die beiden natürlich sehr konservativ. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wir in Deutschland und auch in Europa in der Regulierung doch schon ein ganzes Stück vorangekommen sind und viele Gesetze, die einige Dinge schon ermöglicht haben, für die bauen die Banken und Institutionen in Deutschland und der Dachregion jetzt schon. Das heißt, wir brauchen eh noch ein bisschen Zeit, um erstmal das zu tun, was jetzt schon alles erlaubt ist. Und wir sehen es ja auch, wenn wir jetzt mal in Deutschland uns die Banken anschauen, kommen nach und nach immer mehr Banken raus, die zum Beispiel die Kryptoverwahrungslizenz bekommen haben, die Krypto-Trading anbieten. Und da kommen noch einige andere Dinge, ich will jetzt nicht die ganzen Startups aufzählen, die hier in Deutschland aktiv sind, aber es sind schon einige, die hier in Deutschland auch was bauen, was sicher auch mal in den Krypto-Bereich hoffentlich voranbringen wird. Man musste auch die BaFin tatsächlich mal hervorheben. weil die BaFin hat, noch bevor es die MiCA gibt, also die europäische Regulierung, hier in Deutschland Dinge ermöglicht, mit dem E-Wertpapiergesetz zum Beispiel, die auch schon Dinge erlauben und die wir auch schon tun. Also wir tokenisieren Immobilien, wir tokenisieren Strategien. Es ist erlaubt, Aktien auf der Blockchain zu verbriefen. Das hat jetzt mit Decentralized Finance nichts zu tun, aber das sind die Anwendungsfälle, die uns auch im traditionellen Finanzbereich voranbringen. Na, also das, wenn man sich die alten Systeme der Banken anschaut, dann wünscht man sich nur, dass endlich mal jemand die neue, bereits vorhandene Technologie nutzt. Und die BaFin hat ermöglicht, dass man das auch darf. Und das passiert nach und nach. Und ich glaube, es wird in den nächsten 5, 6 Jahren immer mal wieder dazu kommen, dass das in diese Richtung sich auch entwickelt. Und das ist ein auf jeden Fall mal ein positives Signal an die ganze Branche. Weil wenn dort was passiert, dann passiert im Hintergrund bei den Nerds eben noch viel mehr. Und da geht es dann noch viel, viel stärker voran.
Also ich finde, wir sind jetzt knapp bei einer Stunde und 5 Minuten. Also es ist, ich glaube, wir könnten noch mindestens mal eine Stunde weiterreden und hätten trotzdem noch nicht alle Themen gecovert. Aber ich würde sagen, lass es uns mal so ein bisschen abrunden und so ein Stück weit den Ausblick in die nächsten Jahre geben, beziehungsweise vielleicht auch in die Trends, die es aktuell gibt. Gibt es da, was sind so die großen Themen, die du gerade siehst und die auch die nächsten Jahre aus deiner Sicht im DeFi-Space dominieren werden?
Also ich will mal zwei Dinge hervorheben, ne, um jetzt nicht zu weit auszuholen. Das erste ist, wir sehen eine Konzentration von großen Protokollen. Also Protokolle, und das betrifft das Solana-Ökosystem genauso wie das Ethereum-Ökosystem, also die beiden größten Smart-Contract-Plattformen da draußen, dass halt so Protokolle, sagen wir mal, wie ein Jupiter oder ein Camino neben Lending auch Swapping, also das Tauschen der Coins erlauben und so weiter. Das ist so der erste Trend. Und in diesen Trend spielt hinein, dass durch die sich verändernde Regulierung in den USA plötzlich auch große Protokolle mutiger werden. Ne? Also die viele Protokolle haben zum Beispiel nicht erlaubt, dass die Erträge teilweise an die Tokenholder ausgeschüttet werden. Und das betrifft zum Beispiel dann Uniswap, das betrifft dann Aave, aber auch an Maker. Da gibt es aktuell große Veränderungen in dem Bereich und vielleicht werden diese drei genannten Token was wert, also mal richtig was wert, weil der sogenannte Fee-Switch eingesetzt wird.
Das ist so das realistisch aktuell Richtung Uniswap, weil die Diskussion ist ja schon länger im Raum tatsächlich.
Also ehrlich gesagt rechne ich sogar fest damit, dass sowas jetzt irgendwann passieren wird. Hayden hat noch nichts gesagt. Vielleicht wartet ja noch auf jemand anderen oder noch ein paar Tage, bis der Trump dann fester im Sattel sitzt, um sich da aus der Deckung zu wagen, und beobachtet jetzt noch, was da passiert. Ja, und das zweite Thema, das hat auch was mit Uniswap zum Beispiel zu tun. Es wird wieder komplexer. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch mitbekommen hat. Im Uniswap-Bereich, Uniswap hat die vierte Version des Protokolls gelauncht. Uniswap V4. Und das ist, glaube ich, in den Medien ein bisschen untergegangen, was das überhaupt ist, weil das hat jetzt für einen normalen Anwender erstmal kaum Vorteile. Aber Uniswap geht mittlerweile dahin und lässt ihre Infrastruktur so offen, dass Dritte auf Basis dieser Infrastruktur was Neues bauen können. Ich sage jetzt mal ein Beispiel für die echten Nerds da draußen. Weiß nicht, ob jemand das Protokoll heißt bunny.xyz, also bunny.xyz. Das ist eine neue dezentrale Börse, die funktioniert auf dem Uniswap V4 Protokoll. Und dort kann man Liquidität in Uniswap einlegen, die automatisch gemanagt wird. Ja, bisher haben die Liquidity Provider ja immer das Problem, wenn der Kurs aus der Range rausläuft, in dem die Liquidity gespendet wurde, dann verdient man auch nichts mehr. Und das wird jetzt gelöst über die Möglichkeit, die mit Uniswap V4 eben geöffnet wird, indem man einen sogenannten an den Pool anhängt. Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwer zu verstehen, weil ich es leider nicht erklärt habe, aber merkt euch Hooks. Hooks sind Smart Contracts, die sozusagen in dieses Protokoll mit eingebaut wurden und die können wiederum Dritte nutzen. Und dieses Bunny.xyz hat eben mittlerweile ein sehr komplexes System gebaut, mit dem man Liquidität in Uniswap einlegen kann und diese Liquidität automatisiert gemanagt wird. Und das ist eine richtig coole Sache. Und ich glaube, sowas wird immer wieder kommen, sodass eben das Ökosystem immer größer und zwar auf der einen Seite komplexer wird, auf der anderen Seite, wenn mir jemand meine Liquidität managt, dann führt das dazu, dass das Protokoll effizienter wird, dass die Arbeit eines Liquidity Providers einfacher wird. Und das zieht wiederum neues Geld an, glaube ich, in dieses Ökosystem.
Die nehmen sich dann eine Fee dafür, dass sie das managen höchstwahrscheinlich?
Ja, die Bunny nimmt sich tatsächlich eine Fee. Und diese Fee wird wiederum tatsächlich teilweise weitergegeben an die Bunny-Holder.
Oder?
Da bin ich jetzt noch nicht so tief drin, weil das Protokoll ist wirklich mega neu. Das sind so Dinge und das vielleicht nochmal so zum Zusammenfassen. Die meisten Token im DeFi-Bereich hatten noch keinen Anwendungsfall außerhalb von Governance. Und damit kommt es aber dazu, wenn wir also jetzt, sagen wir mal, Fees aus einem Protokoll an die Tokenholder ausschütten, dann werden die Tokenholder zu sowas Ähnlichem wie früher Aktionäre. Weil dann hat mein Token plötzlich eine Dividende und damit kommen wir aus dem DeFi-Bereich plötzlich wieder in den zentralen Bereich rein. Und ich glaube, dass es viele Protokolle gibt, die sowas in Zukunft tun werden. Und bisher hat eben die Teams dahinter nur gehindert, dass der Regulator da ein bisschen scharf war, ne? Dass er also aufgepasst hat, dass sowas nicht passiert. Und das habe ich das Gefühl, dass es sich ändert. Und wenn sich das ändert, also dann gibt's irgendwann richtig wertvolle DeFi-Token und dann braucht sich auch so ein DeFi-Token nicht mehr hinter einer Aktie zu verstecken, weil dann kann man den auch mit den traditionellen Analysemöglichkeiten als wertvoll oder nicht wertvoll bezeichnen, ja.
Wow, also wir sind bei einer Stunde 10 jetzt circa. Wie immer, ganz wichtig für alle, die zuhören, no financial advice, schaut euch alles selbst an. Ich glaube, Marcel hat das eben auch schon eindeutig gesagt, bevor ihr in irgendwas investiert, was ihr hier hört, setzt euch damit selbst auseinander, bestimmt euren Risikoappetit, ja, was passt für euch als Investment und wie gesagt, immer euren eigenen Research machen. Aber ich glaube, diejenigen, die schon länger zuhören, ihr wisst es, dass das von mir immer kommt. Ja, ich bin da wie so ein kleiner Aufpasser, ja, dass das immer hier nochmal mit gehighlightet wird, dass es halt keine Finanzberatung oder ähnliches darstellt und ihr euch immer selbst nochmal zu den Themen absichern müsst und euch damit selbst auseinandersetzen müsst. Genau. Insofern, ich würde sagen, Marcel, vielen, vielen Dank für diesen knapp 60, ein bisschen mehr, 60-minütigen Ritt durch DeFi, Ethereum, Tipps, Tricks, ja, worauf man achten sollte und der Ausblick, wo geht die Reise hin und was sind die Themen. Ich glaube, du hast dem einen oder der anderen so ein Stück weit ein Floh ins Ohr gesetzt, ja, sich mit dem Thema hier ein Stück weit mehr auseinanderzusetzen. Und für alle, das Thema, ich halte es hier gerade nochmal in die Kamera, das Buch von Marcel. Wir haben vorher mit ihm ausgehandelt, dass wir 5 Bücher verlosen dürfen. Wir werden in unsere Posts werdet ihr finden, was man dafür tun muss, um sich für sozusagen das Gewinnen der Bücher qualifizieren kann. Also schaut da gerne mal rein, schaut in die Shownotes und ansonsten würde ich sagen, Marcel, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für den intensiven Ausblick und wir packen auch sehr, sehr gerne deinen LinkedIn-Kontakt in die Shownotes. Gibt es sonst irgendwas anderes, was ich mit reinpacken sollte, wo die Leute dich kontaktieren dürfen oder sollen dann, wenn sie eine Idee haben, wie man zum Beispiel diesen Liquid Token Fund umsetzt, damit auch Privatinvestoren in den Token Fund investieren können?
Ja, gerne. Ihr findet mich bei LinkedIn ganz normal unter meinem Namen oder wer mir eine E-Mail schreiben möchte, marcel at bfc.vc. Ganz
perfekt,
einfach.
Super.
Also blockchain-capital.vc.
Genau. Packe ich nochmal alles mit Links und Beschreibung in die Shownotes. Und vielen, vielen Dank für die spannende und sehr tiefgreifende Folge. Ich würde fast sagen, es war eine Deep Dive Session, ja. Und wünsche dir alles Gute und vielleicht können wir ja nochmal später im Jahr schauen, was so an neuen DeFi-Themen dazugekommen ist und wie sich der Markt bis dahin verändert hat. Marcel, vielen Dank für den Ritt durch DeFi und den kurzen Einstieg und dir alles Gute.
Vielen Dank, vielen Dank. Ciao, ciao und seid mutig.
Genau, richtig. Danke, ciao, ciao.
Ciao.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.